1. Mose 37, Josefs Träume. Jakob aber wohnte im Lande, in dem sein Vater ein Fremdling gewesen war, im Land Kanaan. Und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht. Ja, das ist interessant. Das heißt nicht, das ist die Geschichte von Josef, sondern in dem, was von Josef erzählt wird, geht es um den Segen Jakobs. Wie läuft der Segen Jakobs weiter? Warum von Jakobs Geschlecht? Josef war 17 Jahre alt und war ein Hirte bei den Schafen mit seinen Brüdern. Er war Hilfsknecht bei den Söhnen Bilhas und Silpas, der Frauen seines Vaters, und brachte es vor ihren Vater, wenn etwas Schlechtes über sie geredet wurde. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und machte ihm einen bunten Rock. Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Dazu hatte Josef einmal einen Traum und sagte seinen Brüdern davon, da wurden sie ihm noch mehr Feind. Denn er sprach zu ihnen: Hört doch, was mir geträumt hat. Siehe, wir banden Garben auf dem Felde, und meine Garbe richtete sich auf und stand, aber eure Garben stellten sich ringsumher und neigten sich vor meiner Garbe. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Willst du unser König werden und über uns herrschen? Und sie wurden ihm noch mehr Feind um seines Traumes und seiner Worte willen. Und er hatte noch einen zweiten Traum. Den erzählte er seinen Brüdern und sprach: Ich habe noch einen Traum gehabt. Siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne neigten sich vor mir. Und als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Soll ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen? Und seine Brüder wurden neidisch auf ihn. Das ist ein Schlüsselwort in der Geschichte. Da müssen Sie bei diesen Geschichtserzählungen ganz besonders achten, wo sind die Schlüsselworte. Da wurden sie neidisch auf ihn. Aber sein Vater behielt diese Worte. Als nun seine Brüder hingegangen waren, um das Vieh ihres Vaters in Sichem zu weiden, sprach Israel zu Josef: Hüten nicht deine Brüder das Vieh in Sichem? Komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sprach: Hier bin ich. Und er sprach: Geh hin und sieh, ob's gut steht um deine Brüder und um das Vieh, und sage mir dann, wie sich's verhält. Und er sandte ihn aus dem Tal von Hebron, und er kam nach Sichem. Da fand ihn ein Mann, wie er umherirrte auf dem Feld. Der fragte ihn und sprach: Wen suchst du? Er antwortete: Ich suche meine Brüder. Sage mir doch, wo sie hüten. Der Mann sprach: Sie sind von dannen gezogen, denn ich hörte, dass sie sagten: Lasst uns nach Dothan gehen. Da zog Josef seinen Brüdern nach und fand sie in Dothan. Das ist ein Tal, das man jetzt immer nicht besuchen kann, weil es auf der Westbank liegt. Als sie ihn nun sahen von ferne, ehe er nahe zu ihnen kam, machten sie einen Anschlag, dass sie ihn töteten, und sprachen untereinander: Seht, der Träumer kommt daher. So kommt nun und lasst uns ihn töten und in eine Grube werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. So wird man sehen, was seine Träume sind. Als das Ruben hörte, wollte er ihn aus ihren Händen erretten und sprach: Lasst uns ihn nicht töten. Und weiter sprach Ruben zu ihnen: Vergieß nicht Blut, sondern werft ihn in die Grube hier in der Wüste und legt die Hand nicht an ihn. Er wollte ihn aber aus ihrer Hand erretten und ihn seinem Vater wiederbringen. Als nun Josef zu seinen Brüdern kam, zogen sie ihm seinen Rock aus, den bunten Rock, den er anhatte, und nahmen ihn und warfen ihn in die Grube, aber die Grube war leer und kein Wasser darin, und sie setzten sich nieder, um zu essen. Indessen hoben sie ihre Augen auf und sahen eine Karawane von Ismaelitern kommen von Gilead mit ihren Kamelen. Die trugen kostbares Harz, Balsam und Myrrhe und zogen hinab nach Ägypten. Da sprach Juda zu seinen Brüdern: Was hilft's uns, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut verbergen? Kommt, lasst uns ihn den Ismaelitern verkaufen, damit sich unsere Hände nicht an ihm vergreifen. Denn er ist unser Bruder, unser Fleisch und Blut, und sie gehorchten ihm. Als aber die midianitischen Kaufleute vorüberkamen, zogen sie ihn heraus aus der Grube und verkauften ihn um 20 Silberstücke den Ismaelitern, die brachten ihn nach Ägypten. Als nun Ruben wieder zur Grube kam und Josef nicht darin fand, zerriss er sein Kleid und kam wieder zu seinen Brüdern und sprach: Der Knabe ist nicht da, wo soll ich hin? Da nahmen sie Josefs Rock und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten das Blut, den Rock ins Blut und schickten den bunten Rock hin und ließen ihn ihrem Vater bringen und sagen, diesen haben wir gefunden, sieh, ob's deines Sohnes Rock sei oder nicht. Er erkannte ihn aber und sprach, es ist meines Sohnes Rock, ein böses Tier hat ihn gefressen, ein reißendes Tier hat Josef zerrissen. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte ein härenes Tuch um seine Lenden und trug Leid um seinen Sohn lange Zeit, und alle seine Söhne und Töchter kamen zu ihm, ihn zu trösten, aber er wollte sich nicht trösten lassen und sprach, ich werde mit Leid hinunterfahren zu den Toten, zu meinem Sohn, und sein Vater beweinte ihn. Das ist die Bibel, ein ganz tolles Lebensbuch. Und wir können aus jeder Geschichte viele praktische Ratschläge ableiten. Ich weiß nicht, wie tief sie in die Josefsgeschichte eindringen. Wir könnten jetzt drüber reden und sagen, es ist nicht gut, wenn Eltern Lieblingskinder haben. Wie der Jakob. Übrigens war das ja schon das Problem, als der Jakob jung war. Weil Isaac und Rebekka auch Lieblingskinder hatten. Die Rebekka hat den Jakob gehabt und der Isaac hat den Esau als Lieblingskind gehabt. Darum geht es in der Geschichte nicht. Glaube nicht, aber wir können mal entlang gehen. Wir werden viel praktische Dinge finden. Es könnte sein, dass wir uns jetzt in dem Hauskreis uns unterhalten oder so, dass wir sagen, ist es eigentlich richtig, wenn man weiterträgt, was da Schlechtes gesprochen wird bei den Brüdern, oder sollte das besser unter den Teppich kehren sollen und seinem Vater sagen, ich habe nichts gehört. Die Feindschaft im Geschwisterkreis ist nicht schön. Und dann besonders schlimm, wenn man Brüder hat, die einen so schlecht behandeln, dass sie ihren Bruder loswerden wollen. Die Urangst einer Mutter, meine Kinder werden es doch nicht so weit treiben, dass sie sich so miteinander schlagen und so Krach miteinander haben. Das Leid in der Familie. Also ist das einfach eine Geschichte, aus der wir Lebenserfahrung und Lebensweisheit schöpfen können, Ratschläge, wie man Kinder geschickt erzielt? Oder warum steht eigentlich so eine Geschichte in der Bibel drin? Jetzt müssen Sie an ein Wort denken, das Jesus gesagt hat. Wenn Jesus von der Schrift redete, war es das Alte Testament. Und Jesus hat gesagt, sie, die Schrift, ist, die von mir zeugt. Also, Sie kommen in der Bibel wirklich im Alten Testament bloß weiter, wenn Sie merken, gibt es über das allgemeine Verständnis, wie ich auch sonst ein Geschichtebuch lese und mir manche Tipps aus Welterfahrung, aus dem bunten Allerlei der Zeitung hole, das Wort Gottes, Offenbarung Gottes, Zeugnis, das auf Christus hinweist. Ja, verklemmen wir da nichts? Ja, das ist wichtig. Verklemmen wir was? Verändern wir da was? Oder ist es richtiges Zeugnis der Schrift? Zunächst wollen wir einfach mal festhalten. In allem, was die Bibel erzählt, will sie berichten, wie die Segensgeschichte Abrahams weiterläuft. Es ist nicht eine Geschichte von Hinz und Kunz, sondern eine Geschichte Abraham, Isaac und Jakob, sie standen unter der Verheißung von Gott herausgegriffen von der Welt. Leute, die nicht den Weg der Welt gehen, den Weg des Heidentums um sie herum, das Urbild der Gemeinde, die erste alttestamentliche Gemeinde, Abraham, Isaac und Jakob, die wird später erweitert, die Kinder Israel, die aus Ägypten aus sind, ist die Gemeinde des alten Bundes. Damals noch ganz komprimiert in einer 12-köpfigen Familie. Und jetzt wird's interessant. Das ist keine Weltgeschichte, das ist eine Geschichte vom Volk Gottes. So geht es im Volk Gottes zu, das wussten sie noch nicht. Können Sie sagen, so geht es in der Kirche zu. So geht es unter den Frommen zu. Da kriegt die Geschichte schon eine Dramatik. Und das ist doch gemeint, das ist doch gar nichts jetzt verdrückt. Und das ist in der Bibel gemeint, der Jakob, dem es so wichtig war, den Segen seines Vaters Isaac zu bekommen, dass er alles unternommen hat, an diesen Segen ranzukommen. Und wir wissen, wie es war, als ihm Gott selber begegnet ist, dort, wie sie gerungen haben am Jabbokfluss. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und wie geht dieser Segen weiter auf die Kinder? Zuerst muss man einfach festhalten, Gott kann sehr verschieden mit Menschen sein. Warum war der Josef ein ganz besonders Auserwählter? Ich weiß es nicht. Warum hat Gott den David besonders herausgegriffen, nachher aus der Familie des Isai? Ich weiß es nicht. Also das ist jetzt wichtig, wir können nicht etwas unterschieben, wir können auch nicht sagen, der war vielleicht Präfer, vielleicht gab es irgendetwas bei David, wie ihn Gott erwählt hat, vielleicht gab es etwas bei Josef. Ganz klar gab es bei Josef etwas. Josef war anders als seine Brüder. Hat Gott das gemacht, dass er das Herz änderte? Zum Beispiel haben Sie das nachfolgende Kapitel und wir sind dann immer so fair und überschlagen das bei der Bibellese. Wissen Sie, weil da gleich im Vers 5 die Geschichte von dem Onan kommt und wie der Juda und von, was war das, Vergewaltigung und von Mord und von allem. Und dann wird ein Kind geboren. Und dieses Kind, das geboren ist, steht im Stammbaum Jesu drin. Gott schreibt mit unheiligen Menschen seine Heilsgeschichte. Das ist dramatische Sache der Bibel. Aber das Kapitel 38 ist heute nicht dran. Das überschlagen wir auch, weil wir so Themen oft nicht breitreden. Aber es ist eine ganz wichtige Sache, dass Gott trotz der massiven Sünde was tut. Aber der Juda, das war einer der Brüder, der war eben anders als Josef. Von Josef kennen wir solche Geschichten nicht wie von Juda. Und das ist etwas ganz Besonderes, dass Josef ein Mann nach dem Herzen Gottes war, ein Auserwählter. Und ein Mann, den der Herr bestimmt hat, um etwas ganz Besonderes zu tun. Auch Elia war einer. Manche hat Gott schon im Mutterleib bestimmt, wie den Simson. Manche sind auch ihrer Berufung untreu gewesen, wenn wir der Richterzeit denken. Aber es ist ganz wichtig, dass Gott eine Heilsgeschichte hat. Und jetzt ist wichtig im neuen Bund, dass wir merken, Gott hat mit uns eine Berufung, die uns in Jesus deutlich wurde. Und jetzt müssen wir unsere Berufung ergreifen. Also der Josef ist einer, den der Herr will, damit der Segen Jakobs, Abrahams und Isaaks durch diesen Josef weitergeht. Der Josef ist der Träger des Segens, einer aus der Familie ganz besonders. Im neuen Bund sind alle Teilhaber des Segens, das ist ein Unterschied. Im alten Bund war es einer. Und dann ist es weitergegangen auf die Gemeinde, aber der Josef hat eine ganz besondere Position. Und jetzt ist wichtig, dass Gott seine Leute im Leiden zubereitet. Das ist der Josef. Der wird im Leiden zubereitet. Also ich kann immer wieder das nicht begreifen, was diesem Josef zugemutet wurde. Das hat keiner von ihnen durchgemacht. Und in diesem Leiden ist er gereift. Wir müssen dann mal die Jahre zählen, die er im Gefängnis war. Die Behandlung durch die Brüder. Er ist einer, der in dem allem sich nicht versündigt hat. Und darum steht er ganz groß für uns. Ein wunderbarer Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, ein herrlicher Typ. Und er steht vor uns als ein Modell, wie Gott seine Leute erzieht. Und ich will das Ihnen jetzt einfach mitgeben als praktischen Punkt für heute Abend, ob Ihnen das heute Abend schon eine Erleichterung ist. Gott erzieht seine Leute, die er besonders lieb hat, mit denen er viel vorhat, durch Leiden. Nicht durch Wunder, durch Leiden. Und am Ende des Leidens steht eine Herrlichkeit und ein Dienst, der vielen Menschen zugute kommt. Beim Josef öffnet sich ja in die Weite. Und in diesem Sinn, wenn das bei Gott Methode hat, wie wir am Sonntag sagen, bei Gott hat es Methode, dann gilt es am allermeisten für das Leiden des Gottesknechtes Jesus, den der himmlische Vater im Leiden zubereitet. Und der ganz tief unten durch muss durch den Leidensweg. Und das, was wir heute Abend haben, ist ein Modell des Leidenswegs Jesu. Im typisch, am Josef vorabgebildet. Aber gleichzeitig für alle Gläubigen ein Hinweis, dass Gott seine Leute im Leiden zubereitet. Und Großes aus ihnen macht. Gott muss an uns zuerst arbeiten. Und wer sich dieser Prozessur nicht aussetzt, der kann von Gott gar nicht richtig benutzt werden. Also die Methode der Berufung und die Zurüstung im Leiden und trotzdem der Weg ins Licht. Der Josef ist ja ein großer nachher geworden, wir werden ja noch dran kommen. Aber ein langer Weg war es. Jetzt müssen wir noch ein paar Sachen einfach klären, weil das etwas im Vers 2 vielleicht bei uns missverständlich sein kann. Wenn wir den Josef so herausstellen als ein Mann nach dem Herzen Gottes, ist das dann nicht ein mieser Charakterzug, dass er über seine Geschwister petzt? Das macht man doch nicht. Ich weiß nicht, ob Sie es richtig sehen. Ist der Josef nicht einer, der leidet, wenn um ihn her schlimmes Unrecht geschieht, zum Beispiel wie im Kapitel 38, dass sein Bruder eine Frau vergewaltigt? Soll er denn den Mund halten? Oder ist der Josef nicht einer wie der Mose, der für das sündige Volk auf die Knie geht und sagt, Herr, lass die Sünde nicht auf ihnen liegen? Ist bloß die Frage, wie ich es ansehe. Vielleicht lesen wir immer so schnell was Mieses rein, um uns besser darzustellen. Jedenfalls bei dem, was hier steht, Kapitel 2, ist, dass er es so wie Jesus gelitten hat unter der Sünde des Volkes. So wie Jesus mit seinem Vater drüber sprach, sprach er mit Jakob drüber. Ich kann mir auch denken, dass die Liebe des Vaters zu Josef nicht eine Bevorzugung war. Vielleicht hat er Jakob im Alter, und im Alter hat man doch, manches sieht man ein bisschen anders als als junger Mensch. Diese Arten an Josef besonders geliebt, an denen er selber immer so viel Kummer gehabt hat. Ist ja interessant, dass unsere Gefühle im Alter ja hauptsächlich bestimmt sind von unseren eigenen Charakterschwächen. Und dass der gemerkt hat, in dem Josef ruht ein anderer Geist. So hätte ich als junger Mensch sein wollen, wie der Josef ist. Und darum liebt er ihn. Denn das mit der Bevorzugung, er hat immer nur um Josef ein Eis gekauft und die anderen gingen leer aus. Da steht nicht drin, bloß beim Rock steht es drin. Dass ihm der Vater einen besonderen bunten Rock machte und dass er Träume hat. Aber das kann ich jetzt vielleicht mit einem extra Punkt erklären. Ich möchte immer ein bisschen untergliedern, mir selber zur Zucht, damit man es klar wieder formuliert und wieder einen Unterschied macht. Ich habe es überschrieben, ein Riss geht durch Gottes Volk. Wenn wir mal da dabei bleiben, die 12 Söhne Jakobs sind das Urbild der alttestamentlichen Gemeinde. Und wie geht es in diesem Volk zu? Neid, Eifersucht, Hass, bis hin so weit, dass man den anderen wegräumen will. Sehr interessant, die Bibelausleger haben ja allen Jahrhunderten an dieser Josefsgeschichte, immer sind sie auf den Punkt gekommen und haben rausgesucht und gesagt, das ist der uralte Gegensatz. Haben sie ganz genau bei Luther zum Beispiel gefunden. Oder das nehme ich Ihnen, den Bibelausleger, den Sie alle kennen. Der Stephanus, der gesteinigt wurde. Der Stephanus hat ausgerechnet an der Rede, die zu seiner Hinrichtung geführt hat, nur hauptsächlich die Josefsgeschichte erzählt. Und er hat gesagt, merkt ihr nicht, dass euer Verhalten nichts weiteres, und das Wort gebraucht wieder der Stephanus, Neid. Ihr habt Jesus, dem Vollendeten, das nicht getraut, nicht gegeben wollen. Das hat euch gereut. Ihr habt Jesus aus eurer Mitte wegtun wollen, weil er anders war als ihr. Er war doch Sohn des Vaters. Und der Hass gegen Jesus ist der Hass, den Josef getroffen hat von seinen Brüdern. So hat der Stephanus argumentiert. Und da hielten sie sich ihre Ohren zu. Hinaus, hinaus. Sie waren neidisch. Also mal das verstehen, es gibt einen Gegensatz und den werden sie entdecken. Wenn ein Mensch mit Jesus lebt, regt sich nicht die Welt auf, sondern die Frommen regen sich auf. Der Hass gegen Jesus lebt in der Gemeinde. Wie der Hass gegen Josef. Die Ausleger haben wieder gesagt, das ist der geistliche Mensch, der vom Willen Gottes bestimmt ist. Und die Brüder, die fleischlich denken, nach ihrer natürlichen Art, regen sich auf an diesem Josef. Und sie stoßen sich an ihm und sie können das alles nur als Hochmut deuten. Meinst du, du wärst was Besseres? Es fängt an mit seinem Gewand, das er anhat. Mit seinen Träumen, sie können es gar nicht anders verstehen, als dass sie sagen, der bildet sich was ein. Dabei redet er nur von den Aufgaben, die Gott ihm offenbart hat. Jetzt gucken Sie mal, wie der schon im alten Bund war. wie ein Mose von seinen Brüdern gehasst war. Warum wurde Mose von seinen Brüdern gehasst? In seinem Volk. Warum wurde ein Isaak von Ismael gehänselt? Warum wurde ein David von Saul verfolgt? Der Saul hat doch seinen Thron eigentlich nur um David verdanken können, wenn der David ihm nicht den Goliath ermordet hätte. Aber der Saul hat gar nicht lang gebraucht, hat er seinen Konkurrenten entledigen müssen. Er hat gemerkt, in dem kleinen, jungen David lebt ein anderer Geist. Und Sie müssen wissen, das Volk Gottes, und das haben die Auslenker durch alle Jahrhunderte gezeigt, ist ja ganz verständlich aus der Reformationszeit, in den großen Spannungen, denen sie hatte, dass der meiste Widerstand gar nicht von der Welt kommt, gegen das Evangelium, sondern von den eigenen Glaubensbrüdern, die aber sich verschließen gegen den Geist Gottes, der ein Leben verändert. Und das ist ein harter Vorwurf. Aber die Josefsgeschichte findet dann ihren Höhepunkt erst am Hass gegen Jesus. Wenn das typisch ist, wie Gott handelt, Jesus, der in die Welt kommt, und sie konnten es nicht ertragen, wenn Jesus sagte, ich und der Vater sind eins. Sie empörten sich, er hat Gott gelästert. Und sie haben seine Rede nicht mehr hören wollen, die Feindschaft. Und dann geht es bis dorthin, sie stoßen ihn nicht in die Grube, sondern sie nageln ihn ans Kreuz. Sie ziehen ihm die Kleider aus. Bis hin zu den Silberlingen, das ist nicht verkrampft, sondern plötzlich sind, ja, das ist doch fast im alten Bund schon vorgezeichnet. Und das ist jetzt interessant, wenn Gott immer wieder so ähnlich handelt, dann ist das doch etwas, was man, wir werden nicht alles wie Jesus erleben, aber wir können ein Stück weit immer wieder sehen, was ist jetzt modellartig an dem, was uns hier bei Josef geschildert wird. Wir können bei Elia sehen, der Hass der Baalspriester und von Ahabs die Feindschaft im Volk Gottes. Ich meine ja immer wieder, dass das ein Rätsel ohnegleichen ist. Warum das Volk Israel sich so wehrt gegen ihren Sohn Jesus von Nazareth. Bleibt ein Rätsel. Und wie vehement. Weil es eine Feindschaft gibt, wenn man im Volk Gottes dazugehört und doch merkt, wenn das wahr ist, was der sagt, dann ist alles nochmal anders. Und da entzündet sich die Feindschaft und die Spannung und da geht ein Riss durchs Volk Gottes. Und den können Sie nie beseitigen. Diesen Riss werden Sie immer wieder spüren, dass andere Leute sagen, die wollen besser sein oder der meint, er sei mehr als wir oder sonst was. Vielleicht auch der Neid, der hat etwas, was ich nicht habe, denn man gehört dazu zur Gemeinde Gottes und hat doch nicht die Segensspur, die Josef hat. Sie sind auch nicht gekommen und gesagt, wie können wir teilhaben an deinem Segen? Und trotzdem geht Gott mit dem Josef seinen Weg, das ist ja hochinteressant. Was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Gott geht ganz klar seinen Weg. Und Menschenterror und Menschenneid, auch die ganzen Machenschaften der Frommen, können das Werk Gottes nicht umstürzen. Es ist ja zu allen Seiten so gewesen, dass die wirklich Nachfolgegemeinde Jesu immer ein kleines Krüpplein war, ein kleines Schärlein. Der Reformationszeit wundert es einen immer wieder, wie das Evangelium durch diese wirren Zeiten und der kaiserlichen Macht und der Reichstage, das Evangelium mit Jesus ganz weiterging oder in den Zeiten der Aufklärung, als wieder alles zu verdeckt war. Die Spannung bleibt, der Hass bleibt, der Spott bleibt und trotzdem geht der Josef seinen Weg. Aber es ist vor allem eine Jesusgeschichte, die natürlich dann Auswirkungen hat, wieder bis zu uns. Auch interessant, wenn man an diese Dinge denkt, das ist keine allegorische Ausdeutung, sondern dass in vielen Einzelheiten etwas sichtbar wird. Josef hat ein besonderes Verhältnis zu seinem Vater. Auch das finden wir ähnlich bei Jesus. Das mit dem Kleid, braucht man jetzt nicht ausdeuten, dass man sagt, ja, das ist ein Bild der Gerechtigkeit, was, aber Was mir wichtig war, ist der Riss, der zwischen den Brüdern und Josef tobt. Jetzt müssen wir dann drüber sprechen. Das sind zwei Welten, die unvereinbar sind. Zwei Welten. Die Brüder gehören zum Volke Gottes, aber sie verstehen nichts vom Handeln Gottes. Der Josef wird vom Vater auf die Weide in Sichem geschickt und er packt seinen Rucksack und geht fröhlich hinaus und ahnt nicht, was ihm dort begegnet. Er ist arglos. Er freut sich, wie das wird, wie die sich freuen, wenn er denen den Rucksack auspackt und richtig im Feuereifer eines 17-Jährigen, dass da immer wieder auch beim Ruben das Wort Knabe steht, auch im revidierten Text, gell, das ist ja das alte Missverständnis, das ist nicht das Wort Knabe, das ist ein Wort, das im Hebräischen bis zu 30 Jahre geht. Wir wissen ja, dass der Josef 17 war, also das ist ein Halbstarker, würde man sagen, wir sagen so ein Teenie. Das ist für den Knabe richtig. Wissen Sie, warum das so wichtig ist? Weil in der Geschichte, als beim Elisa die Bären kamen und die Knaben lästern, das sind natürlich auch keine Kindergartenkinder gewesen, die da geschrien haben, sondern das waren Rowdies, die gerade die Schiene abmontieren in Niedersachsen. Ne? Das sind solche Kumpel, autonome Typen, die da den Elisa gelästert haben, Glatzkopf, komm heraus. Und nicht wollten, dass in Bethel, in diesem schrecklichen Heiligtum, das Wort Gottes verkündigt wird. Aber ich muss immer aufpassen mit dem Bibelwort, da ist immer noch, das Knabe ist ganz missverständlich. Aber der Josef freut sich sehr, bis er also endlich seine Brüder trifft und kommt auf sie und er begegnet nur Hass. Und es ist nicht nur der menschliche Hass, sondern der Hass im Volke Gottes. Ich muss Ihnen was ganz Hartes sagen, der Hass im Volke Gottes. Der herrscht, ist so groß, sonst können Sie es gar nie verstehen, wie viel schreckliche Untaten im Namen des Christentums und der Kirche an vermeintlichen Ketzern passiert ist. Kann man gar nicht sagen. Die schreckliche Blutgeschichte nur der Mennoniten, die die Kindertaufe nicht wollten. Das kann man sich nicht vorstellen. Und sie haben doch was Richtiges erkannt. Oder an den Waldensern. Oder an den Hussiten. Was wollten die? Wollten Jesus nachfolgen, nichts weiter. Und der Hass ist nicht nur irrational, er ist satanisch. Er kommt aus Menschen, die zum Volke Gottes gehören, zur Gemeinde, aber doch den Segen Gottes nicht verstehen. Und er richtet sich gegen den, der den Segen Gottes tritt. Oder können Sie verstehen, warum der Hass auf Jesus so groß ist? Also ich habe in meinem Leben schon so oft auch in christlichen Gruppen und Kreisen, an Hohn und Spott, auf vieles gehört, wo man nur sagen kann, es ist unheimlich. Nicht bloß entgleiste Witze über den Heiligen Geist, sondern auch, wie das verhöhnt und verspottet wurde, was von Jesus und seiner Gemeinde ist. Ich möchte gar nicht von dem Lüdemann reden und von anderen Leuten. Das können Sie oft schon ganz schnell erleben. Und der Josef kann nur seinen Weg gehen, so wie Jesus in der Synagoge war und der Paulus in der Synagoge war und dann haben das Zeugnis wieder gegeben und dann ist es losgebrochen. Und immer an der Christusfrage. Wenn es an anderen Punkten losgeht, müssen wir uns fragen, was los ist. Aber den einen Punkt kann man nie vermeiden, dass es Unruhe gibt um Jesus, die den ganzen Weltkreis erregen, sind auch hergekommen, als bei den Aposteln geheißen. Aber es war der Schrei aus der Synagoge, zum Volk Gottes, die ganzen Verheißungen des alten Bundes gewusst hat. Das muss ja uns heute Abend, nicht, dass wir jetzt sagen, aha, dann sind wir die Verfolgten, wir sind ja gar nicht die Verfolgten. Sondern es muss uns stutzig machen, sind wir geistliche Menschen? Sind wir Menschen, in denen Jesus seinen Weg geht? Sind wir Leute, die von seinem Geist gefüllt sind? Leben wir wirklich wie Josef? Oder wollen wir auch nur fleischlich etwas für Gott tun? Das Tolle ist ja beim Josef, er tut ja gar nichts. Er ist offen für Gott, lässt sich treiben, er ist ein Werkzeug Gottes. Und der Hass geht los gegen ihn, weil er so anders ist. Ich weiß nicht, ob wir das so auf uns beziehen können. Bei Jesus sehen wir es ganz deutlich, wie der Hass ihn traf. Und dann wollen sie ihn beseitigen. Sofort steht fest, dass sie ihn töteten. Das kommt uns jetzt sehr hart vor. Natürlich ist das ein prophetischer Hinweis auf die Jesusgeschichte. Es kommt sehr früh schon. Und Jesus hat seine Jünger darauf hingewiesen, es muss durch diese völlige Ablehnungsfront hindurchgehen. Jetzt sind zwei Personen hier genannt, und das sind wieder zwei typische Handlungen. Ruben, ein netter Kerl, der Erstgeborene, der immer noch eigentlich das Pflichtbewusstsein hat, die Erstgeborenen unter ihnen, die Geschwister auch ausführen mussten, Kinderwagen schieben und Windeln wickeln und so, die wissen das, die haben immer so Verantwortungsbewusstsein. Und der Ruben hat so ein schönes Verantwortungsbewusstsein und er versucht mit einem Trick den Josef zu retten. In einer Auslegung, die ich gelesen habe, war so schön gestanden, man kann nicht mit falschen Mitteln die Sache Jesu retten. Es ist das Bekenntnis zu ihm gefragt und nicht, dass man mit Tricks versucht, die Sache Jesu irgendwie auszubügeln. Ruben will mit Trick die Feindschaft seiner Brüder überwinden und er hat einen tollen Plan. Er sagt, werft ihn doch in die Grube und dann kann er ja nachher, wenn die Brüder weg sind und bei Nacht ein Seil runterwerfen, den rausholen und sagen, so, das merkst du, Bürschle, das nächste Mal bist du nicht mehr so hochmütig. Und dann ist die Sache geritzt. Und es geht eben nicht so leicht. Die Sache ist komplizierter. Es haben schon viele gemeint, sie könnten sich vor einer Entscheidung drücken. Es geht nicht. Dass Josef nackt in die Grube geworfen ist, schon ein Zeichen der ganzen menschlichen Armseligkeit in dieses stinkende Loch. Der Schrecken des Ruben, als er zurückkommt und der Josef war nicht mehr da. Also seine tolle Idee ist gescheitert. Jetzt kommt der Juda, der hat eine andere Sache. Juda ist, so sagen ein Ausleger, der Juda ist ein Typ, der versucht mit juristischen, geschickten Überlegungen, wie er vielleicht diese schlimme Situation meistern kann. Aber wieder versäumt er das eine, was nötig sein soll, das ist Unrecht, das ist nicht richtig. Das Bekenntnis zu Josef wäre so einfach gewesen, wie vielmehr war das Bekenntnis zu Jesus einfach gewesen. Es dauert ja ganz lang, in der ganzen Josefsgeschichte, bis zu dem Punkt kommt, das haben wir an unserem Bruder verschuldet. Gesehen, meine Schuld war es, die das alles in Gang gesetzt hat. Da haben sie überhaupt nichts gesehen. Da waren sie die Folge. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich bin ein Schuld. Das ist ein frecher Kerl. Schuld zu sehen und zu erkennen ist so schwierig. Und dann, der Juda versucht das und sagt, kommt, lasst uns ihn den Ismaelitern verkaufen, das sind also arabische Stämme, die auf den Ismael, den Abrahamsohn, zurückgehen, damit sich unsere Hände nicht an ihm vergreifen, denn er ist unser Bruder. Jetzt kommt er noch mit der sentimentalen Sache und mit der Familienblutsverbindung und sagt, also bitte unser Fleisch und Blut und töte Hanno. Man würde doch nicht seinen eigenen Bruder töten, sonst wäre es nicht so schlimm und so. Also sehen Sie, das versucht er mit irgendwelchen Haarspaltereien, versucht er das zu lösen und geht auch schief. Er weiß gar nicht, was er tut, indem er den Bruder um die 20 Silberlinge weggibt. Ist ja immer auch etwas Makabres, was ist aus diesen Silberlingen geworden, hat es in seinem Leben irgendeine Freude gehabt. Das hat aber der Josef nachher wieder in die Säcke oben das Geld reingelegt. Und man soll jetzt bei Geschichten gar nichts mehr dazufügen. Es wird etwas deutlich von der Art, wie Gott handelt, wie Gott zu seinem Ziel kommt. Es wird deutlich, wie in dieser Welt, auch in seinem Gottesvolk, ein Hass lebt gegen die Heilsgeschichte Gottes, wie unverständig wir sind für das, was Gott tut. Vielleicht gehen wir heute auch an vielem vorüber, was Gott gerade uns schenken will. Und dann machen sie noch diese schreckliche Sache, dass sie diesen bunten Rock nehmen. Der Josef wird nackt als Sklave natürlich mitgeführt, um ihn auch gleichzeitig zu entrechten, ihn zu schmähen und sie ihn auch zu schänden auf diese Weise. Den Rock färben sie mit dem Blut und bringen das dem Vater. Und der Vater kann nur seinen Sohn beweinen. Es ist am Ende, bleibt das als eine Not und ist nicht aufzulösen. Hier wollen wir heute abbrechen. Die Josefs Geschichte geht weiter. Kapitel 39, wie dann Josef zu Potiphar kommt, wie er dort verkauft wird. Eine ganz herrliche Geschichte und trotzdem setzt das Leiden noch mal viel, viel tiefer ein. Aber ganz wunderbar, dass das Leiden des Josef in der Herrlichkeit endet. Und dass der Josef zum Retter wird, der Verachtete, der wird zum Eckstein. Und der ist nachher, der allen das Brot verschafft. Und alle können nur leben wegen dem einen, der für sie da war. Und den, den alle gehasst haben, das ist der Erlöser und der Retter. Muss man sich das einfach nochmal behalten? Alle Brüder gehören zum verheißenen Volk. Alle Brüder gehören zum Segensvolk, aber alle begreifen nicht, wo der Segen Gottes liegt. Weil sie blind sind und weil sie sich an etwas stoßen, was ihnen zum Heil wird. Das ist was Wunderbares, wenn man so die Josefsgeschichte noch einmal liest. Jetzt ist auch das andere nicht falsch, wenn sie manche praktische Ratschläge für die Erziehung rauslesen und wenn sie sonst noch ein paar gute Entdeckungen haben. Das ist immer auch noch schön. Aber was wunderbar ist, sie ist, die von mir zeuget. Und die ganze Schrift im Alten Bund ist voller Spuren zum Kreuz Jesu. Von den ersten Blättern der Bibel an. Auch hier bei Josef werden wir es noch mehrfach immer entdecken.